Herzlich willkommen beim Employer Branding Podcast. Bei uns gibt es Inputs aus der Praxis, Innovationen und nachhaltige Ideen zur Entwicklung Ihrer Employer Brand. Ich bin Wolfgang Krappesch und wünsche viel Spaß beim Zuhören. In dieser Episode des Employer Branding Podcasts geht es um das Thema HR und IT-Automatisierung. Als Gesprächspartner habe ich mir dazu Marc Stratmann eingeladen. Er ist Gründer und Geschäftsführer des HR-Autopiloten. Im Gespräch gehen wir beispielsweise folgenden Fragen nach. Wo gibt es denn die größten Automatisierungshebel für Unternehmen? Wann ist der richtige Zeitpunkt, um sich über eine Anpassung der HR-Systeme Gedanken zu machen? Oder wie schaffe ich eine zukunftsfähige Lösung und wie gehe ich dabei mit den bestehenden HR-Systemen um? Marc teilt mit uns viele seiner Einblicke und Erfahrungen aus Kundenprojekten und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Wie wäre es, wenn Sie Ihren Arbeitgeberauftritt einem Check unterziehen könnten, der Ihnen sofort anzeigt, wo es Optimierungsbedarf gibt? Hier geht es konkret um die Stellenanzeigen, um Ihre Karriereseite oder die Kommunikation über Social Media. Das können Sie jetzt mit dem Employer Brand Check ganz einfach herausfinden. Ich habe aus dem gesammelten Know-how des Podcasts einen Check erarbeitet, mit dem Sie Stärken und Schwächen transparent aufzeigen und dann entscheiden können, welche Themen priorisiert werden müssen. Klingt spannend? Sie finden den Link zum kostenfreien Employer Brand Check in den Shownotes dieser Anzeige. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Employer Branding Podcast. Heute zum Thema HR und IT. Als Gesprächspartner habe ich mir dazu Marc Stratmann eingeladen, Gründer und Geschäftsführer vom HR Autopiloten. Herzlich willkommen und servus Marc.
Hi Wolfgang, super, klasse. Ich freue mich richtig, dass wir uns da mal austauschen können. Ich freue mich richtig auf das Format.
Freude ist ganz auf meiner Seite. Vielleicht eine kurze Vorstellung. Marc ist seit über 10 Jahren im Bereich HR-Tech. Er liebt Automatisierungen und er hat mit dem Service Frag Paul schon einmal eine starke HR-Lösung mit aufgebaut. Ja, und hat jetzt ein neues Projekt mit dem HR-Autopiloten. Über das wollen wir heute sprechen. Ich freue mich extrem, dass du da bist. Marc, darf ich dich eingangs mal bitten, uns abzuholen? Sag ein paar Worte zu dir, wo du herkommst und was macht ihr mit dem HR-Autopilot?
Super, klasse, sehr gerne. Genau, mein Name ist Marc Stratmann. Ich bin 35 Jahre alt, habe 2 kleine Kinder. Wir wohnen in der Nähe von Köln. Da ist auch der Sitz des Unternehmens und sind da natürlich als original kölsche Jung auch Köln treu geblieben. Wir beschäftigen uns mit dem HR-Autopiloten genau um diese Themen der HR-Automatisierung, weil wir festgestellt haben, auf der einen Seite in den operativen HR-Tools, Zeiterfassung, Schichtplanung, Payroll, Recruiting, wie sie alle heißen mögen, gehen wir sehr ins Detail, was Automatisierung, Effektivitätssteigerung, neue Möglichkeiten, sei es in Richtung künstliche Intelligenz. Und was wir eben jetzt gemerkt haben, dass zwischen den Disziplinen, also wie kommen die Daten letztendlich vom Recruiting in die Payroll und andersrum, wie werden die Daten synchron gehalten, wie wird das Reporting aufbereitet, findet noch sehr viel manuelle Arbeit statt. Und da haben wir uns mit dem HR-Autopiloten zur Aufgabe gemacht, das nachhaltig wirklich zu verändern, bei gleichzeitiger absoluter Kostenkontrolle, ohne dass es ein Fass ohne Boden wird. Und damit beschäftigen wir uns.
Cool, cooles Thema. Und ich meine, IT und Automatisierung spielt ja gerade in Tagen, in Zeiten wie diesen, in jedem Bereich eine Riesenrolle, einfach weil es überall angesagt ist, dass man Arbeitskräfte auch einspart, die nicht sein müssen, die man automatisieren kann. Gerade im People- und Culture-Bereich, so vielleicht mein Eindruck, sind die Mitarbeiterinnen nicht super IT-affin, sondern die sind eben sehr auf Menschen ausgerichtet. Wie nimmst denn du da den Zugang dieser Zielgruppe für IT, für euren Zugang wahr?
Ja, klar, absolut. Die Personen, die im HR arbeiten, sind natürlich nicht ins HR gegangen, weil sie sich tiefgründig mit Technik, Datenbanken und Programmieren auseinandersetzen wollen. Das ist auch genau richtig. Deswegen sagen wir auch bewusst gar nicht, wir möchten jetzt mit unserer Lösung, dass wir damit Leute eliminieren und die ihre Jobs verlieren, sondern wir sehen es eher von der Seite, dass man sich auf das fokussiert, für was HR eigentlich da ist. Mhm. Und es ist nicht mehr, wie das früher war, die klassische Dienstleistung, die im Zweifel, ich sag mal, die Lohnzettel verteilt, sondern deswegen heißt es ja auch bewusst People und Culture, dass man sich dort einfach auf diese Themen fokussieren kann. Mhm. Ja, und genau das ist der Grund, warum unser Tool natürlich so aufgebaut ist, als, wie man es neudeutsch sagt, No-Code-Plattform. Das heißt, diese Workflows, um dem System beizubringen, wie die eigenen Prozesse sind, braucht man keine Programmierkenntnisse, sondern kann das ganz einfach im Drag-and-Drop-Prinzip machen, bei dem wir natürlich Sorge tragen, wenn wir das System einführen, dass die HR-Verantwortlichen entsprechend natürlich genau dieses Know-how kriegen, diese Workflows zu erstellen und natürlich auch nachhaltig dann zu warten und optimieren und anpassen zu können.
Cool, cool, sehr, sehr cool. Das heißt, weil da ja ist auch so ein bisschen die Erfahrung, dass ja nie, dass die Systeme, die man sich kauft, die ein Unternehmen anschafft, ja nie das ist, wo man sagt, da kommt man die nächsten 10 Jahre damit auf, sondern man deckt eigentlich immer den aktuellen Bedarf oder hat über die Jahre immer wieder den aktuellen Bedarf gedeckt und dann sind da einige Tools da, die halt so reingewachsen sind und die jetzt mal da sind und die ja hilfreich sind, aber die oft nicht connected sind, wie du es erzählt hast, und die eben auch Herausforderungen mit sich bringen. Ja. Wie kannst du das übliche Herausforderungen beschreiben, die da Unternehmen haben oder vor denen Unternehmen stehen?
Ja, wir sehen das ganz, ganz häufig, wenn wir mit Unternehmen reden. Und auf der einen Seite ist es das Schöne, auf der anderen Seite zeigt uns natürlich auch, dass wir gewisse Sachen auch noch tun müssen als Branche. Die Sichtweise ist im Kern immer die gleiche. Das heißt, ob ich jetzt im Mittelstand oder Konzern mit denen spreche, es ist von der Grundthematik immer genau die gleiche Herausforderung. Auf der einen Seite, wir haben administrative Tätigkeiten natürlich zu tun. Wir haben diese Themen, dass wir die Daten zwischen den einzelnen Disziplinen hin und her bringen müssen. Die ganze Welt in die klassischen All-in-One-Lösungen reinzudrücken, funktioniert häufig in der Praxis nicht, weil ich einfach sehr spezielle Funktionen, sei es in der Schichtplanung, Zeiterfassung oder Co. eben brauche. Mhm. Sodass ich neben einer großen All-in-One-Lösung trotzdem immer noch einzelne Tools habe. Oder wenn ich eher in diese klassischen Themen, dass ich eben mehrere HR-Tools habe, die miteinander vernetzt sein müssten, habe ich trotzdem genau diese Herausforderung der Datensynchronisierung. Gleichzeitig wächst natürlich der Druck auf die HR-Abteilung. Ich glaube, in den letzten Jahren hat viel stattgefunden, dass erkannt worden ist, okay, HR ist nicht mehr nur die Dienstleistung. Gleichzeitig muss sich die HR-Abteilung aber immer noch beweisen und immer noch den, ich sag mal, sich selber gut verkaufen der eigenen Geschäftsführung gegenüber, um dann natürlich auch das Budget für Prozessoptimierungen, neue Wege, neue Strategien entsprechend gehen zu können. Und dabei sind wir eben davon überzeugt, dass es nicht immer nur heißen muss, schmeiß alles weg und bau alles neu auf, sondern die Tools, die da sind, das ist ja in der Regel kein Zufallsprodukt, wo man gesagt hat, hey, wir nehmen jetzt den ersten, den wir bei Google gefunden haben, sondern da hat man sich ja zu gegebener Zeit entsprechend Gedanken gemacht. Klar, die Prozesse, Strategien können sich verändern, sodass sich auch die Tools über die Zeit natürlich immer mal wieder verändern können. Im Kern ist aber die Masse an Effektivität, die momentan noch auf der Straße quasi liegt, die wir einfach so als Low-Hanging-Fruit mitnehmen können, noch so hoch, dass wir nicht immer in diesen Extremen denken müssen, so sagen, alles wegschmeißen, alles neu oder alles bleibt, wie es ist. Sondern ich glaube, wenn wir uns darauf fokussieren, das, was wir jetzt haben, das strategisch gut zu optimieren und das auch der HR als HR-Abteilung der Geschäftsführung auch entsprechend gut zu verkaufen, auch Erfolge dort zu feiern, dann wird sich in der Zukunft auch HR-technisch viel verändern und HR wird auch als absolut wertschöpfende Abteilung in einem Unternehmen wahrgenommen werden, was sie definitiv.
Absolut, absolut. Und ich glaube, also die Entwicklung, die du beschrieben hast, höre ich ganz oft, auch als Unternehmen, Die neuen Herausforderungen, eben Stichwort Fachkräftemangel, lauern an allen Ecken und Enden. Man braucht neue Initiativen, braucht die Bauer eigentlich dafür, um da tätig zu werden, um die Arbeitgeberkommunikation voranzutreiben. Man kriegt aber gleichzeitig nicht großartig mehr Budget und nicht großartig neue Mitarbeiterinnen im HR.
Und das ist super spannend, was du sagst. Ich hatte vor anderthalb oder zwei Wochen habe ich mit einem Kunden gesprochen, als Vorbereitung jetzt für die Messen, die generell anstehen. Und er hat mir gesagt, hey Marc, das größte Problem, was wir haben, ist gute Leute zu finden und überhaupt Leute zu finden. Die sind im Bereich Friseurgeschäft, eine sehr, sehr große Friseurkette in Deutschland. Und er sagt, Sales und Marketing und Vertrieb und Kundengewinn ist 0,0 unser Problem. Das Einzige, was wir nicht schaffen, ist, wir können die Anfragen, die wir bekommen und die Terminanfragen, die können wir nicht bewerkstelligen. Mhm. Und das war wieder so ein Thema, wo ich gedacht habe, krass, das ist nicht nur bei dem Restaurant jetzt hier bei uns um die Ecke, die jetzt zwei Ruhetage haben, weil sie keine Leute mehr finden, sondern das ist auch bei solchen Großen, wo es nicht mehr darum geht, wie können wir mehr größeren Vertrieb, wie können wir noch weiter skalieren, sondern die sagen, hey, ihr könnt so viel Vertrieb machen, wie ihr wollt, wir kriegen es nachher nicht delivered. Das heißt, die HR-Abteilung wird in dem Moment zu einem absolut gleichberechtigten, wertschöpfenden Partner wie Vertrieb, Marketing und eben auch Personal. Und das muss auch den Geschäftsführungen einfach klar sein. Und das müssen wir als HR-Abteilungen, müssen wir da auch für uns eingestehen und einfach sagen, hey, wir müssen auch die Erfolge, die wir haben, feiern, damit klar ist, hey, wir brauchen auch Geld, um nachhaltig natürlich auch die guten Leute zu machen.
Cool, vielen Dank fürs Teilen der Erfahrung. Ich glaube, das geht ganz vielen Unternehmen so. Und es ist natürlich so mit ein bisschen schon der Worst Case, wenn der Vertrieb vorne erfolgreich agiert und hinten raus klar ist, puh, da tun wir uns schwer, das abzuarbeiten, weil wir eben das passende Personal nicht wirklich finden. Idealerweise wird es irgendwann im Vorfeld schon klar, dass man da eine Umstellung braucht. Aber ich glaube, diesen Zeitpunkt zu finden, da tun sich viele Unternehmen schwer, eben weil HR ein bisschen aus dieser klassischen Rolle eben der Dienstleistung, der internen Dienstleistung kommt. Und ich möchte es verknüpfen mit der Frage nach Veränderung der Tools oder nach eben Anpassung der Tool-Landschaft. Wie macht ihr das denn beim Kunden? Wann ist denn ein guter Zeitpunkt oder was sind denn so die Marker, woran ich merke, dass ich sage, meine Tools, die ich habe, gehen gut, aber da sollte ich doch einen Schritt nachdrehen, da kann es noch besser gehen. Gibt es da so Indikatoren, die ich heranziehen kann?
Für mich ist der Punkt relativ klar. Sobald ich anfangen müsste, Workarounds zu bilden, da würde ich mir Gedanken machen und entsprechend sagen, ich muss mir entweder prozessual und oder tooltechnisch Gedanken machen. Da ist der Zeitpunkt. Was sind für mich Workarounds, wenn Funktionen nicht mehr funktionieren oder ich Funktionen über andere Tools oder andere Wege wie Chatten, E-Mail oder ähnliches versuche auszugleichen? Weil ich glaube, die Tool-Landschaft ist inzwischen so stark, die wir im HR-Bereich haben, dass ich mit der guten Definition der Prozesse und einer gut strukturierten Auswahl der Systeme immer auf eine in dieser Disziplin eine 100% Lösung generieren kann. Das heißt, sobald Workarounds im Spiel sind, würde ich mir die Themen überlegen, weil Workarounds kosten immer Geld, kosten immer Zeit und verursachen immer Fehler. Das ist egal, wie gut es jemand macht, passiert immer das Gleiche.
Ja, und es ist der Zeitpunkt, wo sowieso etwas angegriffen werden muss, wo man offensichtlich nicht mehr so weiter will und kann, wie man es jetzt gewohnt war. Und eigentlich steht man dann vor der Auswahl, wenn ich dich richtig verstehe. Sozusagen frickelt man noch an dem alten Systemen herum oder überlegt sich, ob da eine Optimierung möglich ist. Sehr, sehr cool. Und du hast auch schon erwähnt, wie man das angehen kann, nämlich mit einer No-Code-Basis. Es klingt mal super, weil es danach klingt, dass man nicht mehr programmieren können muss. Vielleicht kannst du uns da erzählen, wir wollen eine neue Lösung machen oder wir wollen die bestehenden Lösungen besser miteinander verknüpfen. Wie geht ihr das an?
Genau, was wir gemacht haben, ist, wir haben Schnittstellen entwickelt. Schnittstellen von und zu den Systemen. Viele von den modernen Systemen haben auch wirklich sehr ausgeprägte und richtig gute Schnittstellen. Andere Hersteller, die entwickeln das langsam. Das wird aber der Weg gehen, den jeder Hersteller gehen muss. Und was wir getan haben als HR Autopilot, dass wir immer von und zu den HR-System Schnittstellen entwickelt haben. Stand jetzt können wir knapp 160 Systeme anbinden. Damit sind natürlich die großen und bekannten und auch verbreitesten Hersteller schon mit dabei. Nichtsdestotrotz haben wir knapp nach unseren Recherchen knapp 600 HR-Tools, die es im deutschsprachigen Raum im Einsatz gibt. Von dem her haben wir da schon auch noch ein paar Entwicklungen zu tun, so ist es nicht. Geben aber das Versprechen an jeden Kunden, dass wir alle Schnittstellenkosten übernehmen. Das heißt, ist ein Tool noch nicht von uns entsprechend angebunden, haben wir eben die Möglichkeit, das Ganze natürlich auch entsprechend dort reinzuführen.
Cool.
Wenn wir jetzt dorthin gehen und sagen, wie machen wir das Ganze? Klar, wir haben diese Schnittstellen auf der einen Seite und wir haben die Möglichkeit der Datennormalisierung. Das heißt, wir normalisieren alle Daten miteinander, sodass wir in der Lage sind, auch zwischen zwei Systemen, die das Datum nicht im gleichen Format speichern, die das Land nicht im gleichen Code speichern, dass die auch natürlich entsprechend miteinander reden. Und aufgebaut auf diesen beiden Settings, den Schnittstellen und der Datennormalisierung, dort liegt dieser Workflow-Builder, bei dem ich eben per Drag and Drop Daten holen, Daten schreiben, Daten verändern. Ich kann aber auch mit Formularen oder Kommunikationen arbeiten, sodass ich eben auch Slack, Teams, wie auch immer entsprechend mit einbinden kann, so etwas dann zu tun.
Sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Das heißt, da kann ich dann die einzelnen Systeme wie, keine Ahnung, Zeiterfassung, Dienstplan, Mitarbeiterverwaltung visuell darstellen und sagen, welche Daten ich wo nochmal abgebildet und abgeglichen haben will.
Exakt, ganz genau. Und ich kann auch meine eigene Logik mit reinbringen. Ich glaube, jeder versteht so aus der Praxis, was wir immer sehen, dass häufig, ich nehme jetzt mal Reporting als Beispiel, ich ziehe mir irgendwelche Daten aus verschiedenen Systemen, muss die mit S-Verweisen wieder zusammenbringen, muss noch mit eigenen Formeln irgendwie unsere Business-Logik dort reinbringen. Und das sind natürlich alles Sachen, die der HR Autopilot von Grund auf, aufgrund dieser Datennormalisierung eben entsprechen kann. Und was ebenfalls, und es hat sich eigentlich erst so die letzten, ja, ich sag's mal, 8-9 Monate so entwickelt, unser Ziel war es eigentlich, die Operative zu unterstützen. Es fängt jemand neu an, soll im Recruiting-System eingestellt werden, wie kommen die Daten, die Payroll etc. Was aber immer mehr reinkommt, ist natürlich, wenn ich jetzt sage, ich möchte auch mal ein System wechseln, Zeiterfassungssystem wechseln, das Payroll-System wechseln, wie auch immer, sind es natürlich in sich schon große Projekte, aber ein ganz großer Bestandteil dieser Projekte ist die Datenmigration. Wie kriege ich die Daten, die ich seit Jahren oder Jahrzehnten in einem System gespeichert und verwaltet habe, wie kriege ich die in eine komplett neue Struktur, in einem komplett neuen System? Und es sind natürlich teilweise wochenlange Arbeiten an manuellen Copy-and-Paste-Arbeiten, die ich auch selber schon gemacht habe und einfach weiß, wie extrem nervig und extrem ermüdend diese Tätigkeit ist. Und das ist natürlich dadurch, dass wir beide Datenmodelle haben, können wir solche Sachen natürlich auch schnell machen. Das heißt, viele nutzen den HR Autopilot auch für Einführungen, Systemwechsel und dann natürlich auch für die operative Unterstützung, die hinten rauskommt.
Cool. Ich glaube, wenn man so eine Datenmigration mal durchgemacht hat, dann weiß man, wovon du sprichst und wie mühsam das einfach ist, wenn man da wirklich ganz viel händisch angreifen muss, anpassen muss, damit das eben in das neue System oder vom alten System rauskommt. Und ich glaube, da ist jeder dankbar, wenn es da eine Hilfestellung gibt oder wenn man das eben dann automatisieren kann und für die gesamte Datenbank dann durchlaufen lassen kann. Genau. Da wollte ich noch nachfragen, wo siehst du denn so die größten Automatisierungshebel? Vielleicht kannst du da aus deiner Erfahrung auch schon was teilen. Gibt es da Punkte, wo du sagst, da habt ihr Projekte gemacht und da ist es besonders augenscheinlich geworden, wie viel man sich einsparen kann?
Ja, wir haben gerade ein Case, über den wir auch öffentlich reden dürfen. Da geht es eben auch um diese Friseurkette, die Clear Hair Group, die auch im Bereich Payroll die Anzahl der Personen, die dort involviert waren, um 15 Personen reduzieren konnten. Und das ist natürlich, das heißt von 18 auf 3 runter, die jetzt dann eben operativ die Lohnabrechnung machen und die anderen, die sich eben um die wertschöpfenden Tätigkeiten kümmern können. Und das sind natürlich, ich sage mal, sehr krasse Werte, mit denen wir selber auch grundlegend nicht gerechnet hatten, ganz zu Beginn, sehen es aber bei den Kunden immer sehr vergleichbar. Das heißt, was sind so die Kernprozesse, die immer wieder reinkommen, ist von Recruiting in Richtung Core-System und in Richtung Payroll. Das ist ein ganz großer Workstream, der entsprechend immer stattfindet. Und die Datensynchronisierung heißt, wie werden die Benutzer-Accounts in den ganzen anderen Systemen angelegt? Wie wird die Active Directory befüllt? Was ist, wenn sich Namen mal verändern? Was ist, wenn sich Anstellungsarten verändert haben? All solche Stammdatensynchronisierungen. Das sind so die beiden großen Streams, die wir sehen, wo auch in der Regel der meiste Hebel entsprechend dann drinne ist. Gerade in Betrieben, die eine mittlere bis höhere Fluktuation entsprechend haben, weil da natürlich solche Workstreams extrem belastend sind und extrem intensiv sind.
Klar, und gerade wenn die schiere Datenmenge da groß ist und diese Aktualisierungen laufend anfallen, da ist es naheliegend, dass da das Einsparungspotenzial groß ist.
Klar, wenn du dir auch überlegst, ich hatte neulich einen Kunden, der zu mir gesagt hat, hey, wir brauchen mindestens eine Stunde, um von Bewerbermanagementsystem, er soll eingestellt werden, bis er in der Lohnabrechnung angelegt ist. Was das Thema Mitarbeiterfragebogen, hier klassische Sachen, Bankdaten, SV-Nummer und sowas, Vertragserstellung, Genehmigung beim Betriebsrat, nochmal die Urlaubstage validieren lassen vom Fachbereich, bis er nachher dann wirklich angelegt werden kann. Das ist ein Betrieb gewesen, die mit einer, ich sag mal, mittleren Fluktuation, die haben ungefähr 250 Einstellungen pro Monat. Das heißt, wenn du dir überlegst, da sind Personen damit beschäftigt, 250 Stunden im Monat damit beschäftigt zu sein, Daten, die irgendwo schon virtuell da sind, ich sag mal im übertragenen Sinne, auszudrucken und an einen anderen Computer zu gehen, um dort sie wieder einzugeben. Und es sind 250 Stunden. Und wenn man sich überlegt, was man mit 250 Stunden an wertschöpfender Tätigkeit machen kann, ist, glaube ich, der Business Case relativ schnell gerechnet. Und das sind natürlich extrem krasse Werte.
Ja, beeindruckend, ja. Wenn man sich das vor Augen führt, dann schüttelt es einen mal. Und dann sind, glaube ich, die Gedanken in die Richtung sehr naheliegend. Für kleinere Firmen sind da diese sozusagen Überlegungen auch relevant? Gibt es da auch Cases, wo du sagst, oder gibt es eine Untergrenze, wo man sagt, da zahlt es sich aus, da macht es keinen Sinn?
Im Kern nein. Im Kern, sobald du HR-Systeme im Einsatz hast, klar, wenn du jetzt sagst, hey, wir sind ein kleines Unternehmen, wir haben alles in einem Tool und das reicht uns auch aus, da können wir uns auch dem Tool entsprechend anpassen. Klar, da wo keine unterschiedlichen Tools sind, macht der HR-Autopilot wenig Sinn. Auf der anderen Seite, sobald du HR-Tools hast, hast du auch manuelle Arbeit. Auch wenn es nachher nur ist, die Daten irgendwie in ein Rechnungstool zu überführen, damit die Rechnungen geschrieben werden können. Haben wir jetzt gerade einen Handwerksbetrieb zum Beispiel, die sehr viele Kleintätigkeiten machen, dementsprechend viele Rechnungen schreiben müssen, um aus verschiedenen Tools dann natürlich das auch zusammenzuführen. Auch da kann es natürlich dann funktionieren und da ist definitiv auch ein klassischer Case, wobei man natürlich auch da sagen muss, wenn das Unternehmen eine gewisse Größe, auch eine gewisse Anzahl an Mitarbeitenden, haben wir natürlich auch nochmal ein anderes Pricing, weil natürlich auch ein anderes Datenvolumen bewegt wird. Und da ist es natürlich, wenn man in den Mittelstand bis in Richtung Konzern geht, natürlich einfach nochmal was anderes. Da sind die Strukturen viel komplexer, die Anzahl der Systeme sind komplexer. Es ist häufig auch international und das sind natürlich die Themen, die reinspielen. An sich macht es keinen Unterschied, ob als kleines Unternehmen oder als großes Unternehmen. Das ist wirklich, wir haben vom Handwerksbetrieb bis zum Konzern einmal die volle Bandbreite mit dabei.
Cool. Abschlussfrage. Für dich als digitalen Menschen, was muss denn unbedingt analog bleiben bei dem?
Ich glaube, dass so Themen wie Mitarbeitergespräche, das Kümmern um die Personen, neue Personen zu finden, neue Wege zu gehen, neue Strategien zu finden, wie kann ich an Personen kommen, wie kann ich die Personen halten und wie kann ich das Team weiter ausbauen. Das sind Tätigkeiten, da kann die IT unterstützen und da sollte sie unterstützen, um uns effektiver zu machen. Aber das sind Sachen, die sehe ich immer noch bei uns, die sehe ich immer noch wachsen bei uns. Und dementsprechend ist es wichtig, dass wir die Zeit dafür haben, genau auch um eben das Thema anzugehen, was ja dein Thema ist, Employer Branding. Das ist so extrem relevant. Und wenn wir da jetzt nicht loslaufen, dann wird es uns in 2, 3, 4 Jahren so dermaßen auf die Füße fallen. Das heißt, jetzt gilt es darum, mit IT sich Zeit zu schaffen und den Raum zu schaffen, sich um genau solche wertschöpfenden Themen zu kümmern. Und da ist Strategie, Prozessoptimierung, Employer Branding, Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterhaltung, die Sachen, bei denen wir die Personen, die Empathie und das Mindset einer wirklichen Live-Person ohne KI oder irgendwas anderes brauchen.
Wunderbar, wunderbar, fast wunderbar zusammen, was auch mein Herzensanliegen ist. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für die Einblicke, lieber Marc. Und ja, alles Gute für euer neues Projekt weiterhin. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Super, vielen Dank. Danke für die Zeit.
Sehr, sehr gern.